Einer der ersten jüdischen Siedler trifft bei seiner Einreise auf einen Palästinenser, der gerade seine Olivenernte besorgt. Er setzt sich zu ihm, wärmt sich an seinem Feuer und spricht zu den Bauern. »Du musst wissen, Araber, ich komme nicht freiwillig hierher, bin ein Aschkenasim, also hier nicht gebürtig. Dennoch werde ich bleiben. Vielleicht ist dir bekannt, was meinem Volk seit Jahrhunderten widerfahren ist. Du hast davon gehört?« »Wenn du erlaubst, erzähle ich dir das etwas genauer, denn ich habe dir Wichtiges zu sagen. Mein Volk hält zusammen wie eine Großfamilie. Wir befanden uns zweimal in Gefangenschaft, in Ägypten, dann in Babylon. Auch irrten wir durch die Wüste. Du kennst diese Geschichte, ich weiß. Immer wieder drohten wir, auseinanderzufallen. Damit es nicht passiert, erklärten wir uns zum auserwählten Volk Gottes.« Das verärgert viele, die nicht zu uns gehören. Sie übersehen, dass diese Auserwähltheit auch eine drückende Pflicht sein kann. Im Übrigen war es einfach unsere Art, für Zusammenhalt zu sorgen. Jedes Volk muss sich da etwas einfallen lassen, damit niemand zu anderen Gruppen überläuft. Jedenfalls waren wir eigentlich das einzige Volk, das sich gegen die römische Beherrschaft auflehnte. Im ganzen römischen Reich, rund um das Mittelmeer, ist nichts Vergleichbares bekannt. Vielleicht zerschlugen uns die Römer mit solcher Härte deshalb und zerstieben uns in alle Richtungen, da unsere Bande in Glaube und Geschwisternschaft besonders eng geknüpft sind. So lebten wir unter anderen Völkern, vor allem unter Christen, die uns vorwarfen, wir hätten ihren Propheten getötet. Aber das stimmt nicht. Sogar einer ihrer wichtigsten Heiligen macht diese Falschaussage in einem seiner Briefe, die vielen Christen, die ihre heiligen Texte besonders wörtlich nehmen, als Wort Gottes erscheinen. Wer immer im Fahrwasser dieses Irrtums Juden ausmerzte oder durch willkürliche Gesetze daran hinderte, ein normales Leben zu führen, verging sich an Mördern und seine Untat genoss heilige Zustimmung. Der Nazarener jedoch war Jude wie wir und da besteht ein besonderes Tötungsverbot. Wir ertrugen es nicht, dass er sich Kind Gottes nannte, jedenfalls wies er diese Unterstellung nicht deutlich zurück. Unser Ärger liegt daran, dass wir selbst eine eher kindliche Beziehung zu unserem Herrn pflegen, etwa wenn wir sagen, er lasse uns fallen, wie der Adler sein Junges im Flug. Wenn da nun einer von uns kommt und das Gerücht entsteht, er halte sich für den leibhaftigen Sohn Gottes, ist das für uns zu viel an Deutlichkeit. Ein erträgliches Maß wird überspannt. Zugegeben, wir wollten diesen Juden loswerden. Wir hofften auf seinen Tod, überstellten ihn daher der römischen Besatzungsmacht als politische Gefahr. Aber wir haben ihn nicht getötet. Danach wird es unerhört schwierig, wenn es darum geht, die Mörder dieses Propheten genau dingfest zu machen. Seit Generationen rätseln wir darüber, warum viele Christen mit Nachdruck darauf aus sind, diese schwierige Geschichte so zu verkürzen, dass wir Juden als Mörder dastehen. Ihre Vorsehung hat doch laut Schrift wunderbar dafür gesorgt, dass die Verantwortung für diese Hinrichtung so schwierig zu fassen ist. Denn es ist so, als würde sie zwischen verschiedenen Parteien wie verdunsten, sodass keine Rache sinnvoll greift. Der Römer Pilatus wusste nichts mit diesem Juden anzufangen. Es machte ihn verlegen. Er suchte Ausflucht in der Geißelung, die dieser Mensch wider Erwarten überstand. Er ließ schließlich, wie es vor Pessach der Brauch war, die Volksschaften Jerusalems über Tod oder Amnestie entscheiden. Diese Stadt jedoch beherbergte nie bloß Juden. Da waren ebenso Sadduzäer, Essener, Samariter versammelt. Die Legionäre schließlich führten den Befehl zur Hinrichtung aus. Bei Weigerung hätten sie sich selbst und ihre Familien in Gefahr gebracht. Verschiedene Weichenstellungen führten also zu diesem gewaltsamen Tod. Viele Christen nennen uns fälschlicherweise Mörder Jesu, da wir ihn ausgeliefert haben. Aber sie übersehen die erste und einzige Weichenstellung, die das erst möglich machte. Und nur sie sollte Christen interessieren. Denn laut Schrift wusste der Nazarener genau, was ihm bevorstand. Und er ergriff keine Flucht. Also sorgte er selbst für seine Tötung. Den Kuss seines Verräters, der ihn markierte, wies er nicht zurück. Die Christen sagen immer Tod und Auferstehung ihres Herrn, von der sie berichten, sei ein Kernstück und Angelpunkt ihres Glaubens. Gott nimmt uns durch seinen Tod die Erbsünde ab, so glauben es die Christen. Leiden, Tod und Auferstehung untermauern zudem die Gültigkeit der Worte, die dieser Jude aus dem Haus Davids hinterließ. Offensichtlich war es also notwendig, dass er hingerichtet wurde, und es sollte einigermaßen Aufsehen erregen, damit die Botschaft verbreitet wird. Also brauchte es Ankläger, und diese Aufgabe fiel uns Juden zu. Jemand musste ihn verraten, jemand musste ihn ausliefern, jemand musste über sein Ableben befinden, jemand musste es durchsetzen und ausführen. Wie also kommt es, dass man seine angeblichen Mörder verfolgt und umbringt, wenn sich erst dadurch ihre ganze Religion erfüllt? Das ist wirklich schwer begreiflich. Leider ist es so, dass die allermeisten unserer Verfolger und unserer Mörder und ihrer Zuträger christlich getauft sind. Diese Ungerechtigkeit währte über 2 Jahrtausende und niemand erhörte uns. Keine Behörde leistete uns Beistand. Wir lernten, die nächste Hasswelle, die uns niederwalzen würde, frühzeitig zu erkennen, damit unsere Flucht einigermaßen würdig vonstatten ging. Brach der Hass unvermittelt über uns herein, blieben schäbige Schlupflöcher und eine Todesangst, die an die Gesundheit ging. Ich musste diese Geschichte genau erzählen, denn sie erklärt, warum ich hier bin und was danach vor allem auf dich zukommen wird. Man mordete uns im nordafrikanischen Fes, beim Massaker von Grenada, mehrfach anlässlich der Kreuzzüge im Rheinland und beim Bauernkreuzzug in Speyer, in Worms, in Mainz, in Franken, während des sogenannten Rindfleischpogroms, während der Armledererhebung und anlässlich der Pestpogrome. Wegen unserer Reinlichkeitsritualen konnte die Pest uns weniger anhaben. Und schon zerrte man uns aus den Häusern mit dem Vorwurf, wir hätten die Brunnen vergiftet. Man mordete uns beim Sternberger Hostienschändungsprozess, gleich danach in Berlin, während der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel in der Ukraine durch Kosaken, bei Ausschreitungen in mehreren Städten des Deutschen Bundes, im Russischen Kaiserreich nach der Ermordung von Alexander II., bei mehreren 100 Pogromen in der heutigen Republik Moldau anfangs des 20. Jahrhunderts während des Russisch-Japanischen Krieges, im Anschluss an den Petersburger Blutsonntag 1905, in Bessarabien, bei den Novemberpogromen 1938 und beim Massakern in Polen. Diese letzten Völkermorde stecken uns Aschkenasim besonders in den Knochen. Die Tötungsarten all dieser Pogrome war Verbrennen, Erschlagen, Henken, Erschießen und Vergasen. Denn zuletzt war die Shoah, die nun, wie nun endlich alle wissen, dieses beispiellose Verbrechen hat endlich die Wende gebracht. Man anerkannte das Unrecht, das seit Generationen an uns verübt wurde.